Erinnerungen sind trügerisch, aber ich liebe meine Irrtümer, all die wunderbaren, falschen Vorstellungen. In dem neuen Roman von Julia Schoch mit dem Titel Wild nach einem wilden Traum erinnert sich die Ich-Erzählerin an eine leidenschaftliche, kurze Liebe ihres Lebens. Das Wort Affäre ist mir bei der Geschichte mit dem Katalan zu keiner Zeit in den Sinn gekommen, heißt es in dem Buch. Jetzt, Jahre später, erinnert sie sich daran und fragt sich, was das denn war, was sie so gepackt hat und wie es mit der Erinnerung daran aussieht. Guten Tag, Julia Schoch.
Hallo.
Warum ist das Wort Affäre für die kurze leidenschaftliche Liebe der Ich-Erzählerin zu dem Katalan gar nicht passend?
Ach, ich glaube, Affäre würde gleich wieder sowas aufrufen, bestimmte Dinge, Assoziationen, die auch was mit vielleicht mit Betrug oder vielleicht sogar mit Seifenopern oder so sowas zu tun hätten. Das ist nicht das Zentrum der Erzählung, es ist vielleicht nur der Anstoß für etwas anderes, also diese Beziehung, die ja auch ganz ohne Sprache zum Beispiel auskommt, ja, eigentlich eine reine Körperlichkeit ist, die löst ja wiederum etwas anderes aus, die Erinnerung an einen viel früheren Zustand. Also insofern geht es gar nicht so sehr um diese Affäre, und Affäre ist ja so auch ein bisschen ein aufgeblasenes Wort, so, ja.
Diese Liebe löst eine Erinnerung aus. Das ist auch eine zweite Ebene in dem Roman. Das ist eine Begegnung, die das Mädchen mit einem Soldaten hat. Was hat es damit auf sich?
Ja, der Soldat ist eine Figur im Grunde aus ihrer Kindheit, die ja zu dem Zeitpunkt schon etwas länger zurückliegt. Und dieser Soldat ist eine Sondergestalt irgendwie, nicht ein klassischer Soldat, sondern der hat ein Buch bei sich und die Ich-Erzählerin trifft ihn als Kind im Wald und die haben auch so etwas wie eine Art Beziehung miteinander, treffen sich immer wieder und unterhalten sich auch ein bisschen über Literatur. Aber es gibt auch eine gewisse körperliche Anziehung oder so. Alles ist sehr geheimnisvoll und nicht ganz ausgesprochen, wie das manchmal so ist, weil beide, glaube ich, nicht wissen, was sie jeweils füreinander sind. Und der Soldat, der hat ja dem Buch auch den Titel gegeben, Wild nach einem wilden Traum. Also er ist es, der das eigentlich ausspricht und dem sie verrät, dass sie Künstlerin werden will oder Schriftstellerin werden will, wenn sie erwachsen ist. Und er sagt eben, ja, das wirst du schon schaffen, man muss wild danach sein. Also dann schafft man das auch wild nach einem wilden Traum. Also dieses Schreiben zieht sich ja im Grunde auch durchs ganze Buch, das Thema. Ab wann gestattet man sich eigentlich zu sagen, jetzt bin ich eine Künstlerin, was ist dafür notwendig und wen zieht man damit ins Vertrauen auch mit diesem Vorhaben?
Also der Soldat ist ja der Erste, dem sie das verrät, dass sie Schriftstellerin werden will. Ist ja ihr Geheimnis, das hat sie vorher noch nie jemandem gesagt. Und der sagt, ja, man muss wild sein nach einem wilden Traum. Also er fordert sie auf, daran festzuhalten. Ist das sowas wie eine Initiation, vielleicht ein Taufspruch oder sowas?
Ja, genau. Es braucht, glaube ich, einen und es reicht dann auch einer. Es müssen gar nicht unendlich viele sein, die einen da bestärken. Aber wenn man so einen geheimen Lebensplan hat, und geheim ist er ja deshalb, weil das ganze Umfeld eigentlich nicht danach schreit. Das Umfeld, in dem sie aufwächst, ist jetzt nicht so, dass man selbstverständlich raus in die Welt geht und sagt, ja klar, meine Eltern sind Künstler, ich komme aus einem Opernhaushalt oder sonst was. Sondern das ist ja eigentlich das Gegenteil und alles steht eigentlich dieser Kunst so ein bisschen entgegen. Und dann reicht manchmal einer, der einen da bestärkt und der an einen glaubt, wie man so schön sagt, und der auch ein Gefühl vielleicht für einen hat. Und dieser Soldat teilt offenbar sehr früh, obwohl sie sich kaum kennen, ein Gefühl dafür, dass das klappen könnte oder dass sie jemand ist, der das Schreiben hervorbringen kann überhaupt, der diese Tiefe hat oder der diese Gedanken hat, die man zum Schreiben vielleicht braucht, ja.
Im Roman geht es ums Erinnern, darüber sprachen wir, aber es geht eben auch ums Schreiben, um das Dasein als Schriftsteller. In der Welt, in der ich aufgewachsen bin, so heißt es in Ihrem Buch, war das Lesen eine Art heilige Handlung, ganz zu schweigen vom Schreiben. Man schrieb nicht einfach so ein Buch. Und dann gibt der geliebte Katalane auch noch ihr Spitznamen von Heiligen. Ist Lesen und Schreiben ja so etwas wie eine heilige Handlung?
Na, das war in meiner Kindheit schon so. Solche Dinge ändern sich ja auch. Das hängt ja auch mit Kulturtechniken, wie man so schön sagt, zusammen. Auch die ändern sich. Für mich in der Kindheit waren Bücher was ganz Wesentliches, die auch einem was übers Leben erzählt haben, die man auch brauchte, die auch Rettungsanker waren. Also das waren nicht einfach nur Gebrauchsgegenstände, die man irgendwie benutzt hat und dann wieder vielleicht verkauft hat oder so, sondern das waren ganz wichtige Dinge, aus denen man was Kraft vor allen Dingen beziehen, gar nicht mal lernen, sondern Kraft beziehen konnte, die Trost gespendet haben, meinetwegen, und die einen auch mit der Welt verbunden haben. Also ich bin ja aufgewachsen eher in der Provinz und dann auch noch mal in einem provinziellen Staat, der abgeriegelt war. Die DDR war ja nun kein Staat, von dem aus man durch die Welt hätte reisen können. Und insofern hatten die Bücher auch so eine Bedeutung, dass ich damit auch ein Stück weit in die Welt reisen konnte.
Sie sind ihm immer mit Respekt begegnet, auch als Sie sich treffen mit diesen Freunden oder mit den Bekannten, den Stipendiaten in den USA. Da heißt es auch, ja, wir haben gar nicht drüber gesprochen, als wenn man etwas Heiliges gar nicht anrührt.
Und da sieht man, dass es vielleicht gar nicht so sehr was mit der eigenen Herkunft zu tun hat, sondern dass es anderen auch ähnlich geht, die also darüber nicht auf eine profane Weise oder eine banale Weise sprechen wollten, sondern dass man das auch schützen muss. Also wir reden jetzt hier darüber, aber Kunst ist auch etwas, was man nicht zu sehr aufbrechen kann und auch darf. Ja? Also wenn man den Mechanismus zu öffentlich macht, dann schmeißt irgendwann einer mal einen Schraubenschlüssel rein und dann ist das ganze Ding verloren. Dann klappt das nicht mehr. Also man darf auch nicht zu sehr da hineingucken wollen, woher das eigentlich kommt, also woher kommt die Kraft, Kunst zu machen. Ja, das sind so Prozesse, die kann man nicht bis ins Letzte erklären. Also man muss sie auch nicht völlig jetzt als magisch irgendwie hinstellen. So ist es nicht, aber am Ende ist ein Kunstwerk da oder ist ein Buch da. Und das ist schon ein seltsamer Prozess und immer wieder auch überraschend, dass es überhaupt gelingen kann. Weil Pläne haben wir alle, in der Schublade haben wir alle irgendwie Exposés oder interessante Ideen. Aber dass am Ende, dass das gelingt und dann plötzlich ist das Buch in der Welt. Und das ist wieder etwas Drittes. Das ist nicht einfach eine abgeschriebene Welt oder so, sondern das ist etwas Drittes, was da existiert, in dem wieder Welt auf eine bestimmte Weise aufgehoben wird, aber auch neu erschaffen wird. Und das fasziniert mich immer wieder aufs Neue.
Deswegen ist es auch ein bisschen albern, wenn man Ihre Literatur immer autofiktional nennt. Was ist denn Wirklichkeit? Wirklichkeit begründet doch keine Literatur, oder?
Genau, darum geht es ja jetzt vor allen Dingen auch im dritten Buch. Ich bin natürlich durch die ersten beiden Bände der Trilogie auch darauf immer wieder angesprochen worden. Und es ging immer wieder um diese autobiografische Frage. Aber natürlich ist das ein Verwandlungsprozess. Das kann jeder, der sowas tut, bestätigen. Ich weiß auch gar nicht, ob es für die Leser so wesentlich ist. Nicht mal ich selbst kann das genau abgleichen. Was ist da jetzt tatsächlich so passiert und was hieße überhaupt tatsächlich? Also interessanter ist ja, woran erinnere ich mich? Und ist diese Erinnerung nicht auch schon etwas sehr Verändertes und etwas sehr Subjektives, was vielleicht gar nicht so stimmt, wenn man jetzt einen Historiker daneben setzen würde? Auch da ist schon ein Verwandlungsprozess. Und dann muss ich ja auswählen. Für ein Buch wähle ich ja auch die Dinge aus und stelle sie in einer bestimmten Ordnung zusammen. Und dieses Zusammensetzen, jedes Buch ist ja auch wie eine Art Collage aus bestimmten Wirklichkeitsbrocken, ja, zusammengesetzt. Auch das ist ja schon wieder eine bestimmte Anordnung, die den historisch-dokumentarischen Raum ja völlig verlässt schon in dem Moment. Ja.
Da darf man die Liebe aber nicht unterschätzen, die einem da Impulse geben kann, um sich zu erinnern, natürlich immer aus einer anderen Wirklichkeit und aus einer anderen Realität heraus.
Na, die Liebe ist für mich einfach ein Bestandteil dieser Wirklichkeit, genau. Die ist ein Teil, die ist ein Element dieser Wirklichkeit und auch die ist in Zweifel zu ziehen, wenn wir uns an sie erinnern. Also das dritte Buch jetzt der Trilogie zeigt ja auch eigentlich so verschiedene Zeitebenen. Also einmal könnte man sagen, ist es geschehen, aber dann gibt es auch die Zeitebene, wo wir uns an dieses Geschehen erinnern. Und dann gibt es vielleicht noch mal einen späteren Zeitpunkt, wo wir uns schon wieder an das Erinnern. Also, und jedes Mal wird das eigentliche Ereignis, wenn es überhaupt sowas gibt wie ein eigentliches Ereignis, immer wieder neu betrachtet und muss neu geschrieben werden, neu erinnert, neu erzählt werden. Und all diese Versionen überlagern sich im Grunde auch und schaffen immer wieder etwas Neues. Ja, das ist nicht greifbar. Dieses eine Urerlebnis oder die Wahrheit ist überhaupt nicht greifbar, also die vermeintliche Wahrheit. Ja.
Dazu kommt, dass Ihr Buch zu einem sehr interessanten Zeitpunkt spielt, nämlich um die Jahrtausendwende. Für einen kurzen Moment schien es, als wäre nun für immer Frieden, so beschreibt die Ich-Erzählerin die Atmosphäre. Der eiserne Vorhang ist gefallen, die Welt und die Geschichte scheinen an ihr friedliches Ende und Ziel gekommen zu sein. Heute nimmt sich das auch wie eine trügerische Erinnerung aus, oder?
Ja, auch natürlich die große Geschichte wird auch immer wieder neu interpretiert und neu geschrieben und wird neu überdacht und in einem neuen Licht gesehen oder in einem anderen Licht gesehen. Deswegen ist ja dieser, als ich das Buch geschrieben habe, ist der Soldat, der da in meiner, sage ich jetzt mal, in meiner Kindheit vorkam, mir fast wie eine archaische Figur vorgekommen, ja, fast wie eine Märchenfigur aus einer anderen Epoche, die man kaum noch nachvollziehen kann, diese Epoche. Und plötzlich reden wieder alle über Aufrüstung und über die Wehrpflicht junger Männer. Und das geht natürlich direkt in unsere Familien. Also wer Kinder hat, muss sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Und plötzlich wird das wieder so real. Und man sieht den eigenen Sohn da sitzen im Wald, verzweifelt und unglücklich und mit dieser Uniform, die er eigentlich loswerden will. Und das ist ja etwas sehr Reales und hat überhaupt nichts Märchenhaftes mehr. Und dass sich die Zeit so dreht in Schleifen, das hat ja auch wieder mit einer neuen Sicht zu tun. Also wir gehen oder sind schon lange weg von dieser Fortschrittsidee, ja, dass wir irgendwas auf Ewigkeit befrieden könnten, irgendwie die Welt. Und das ist natürlich eigentlich grausam und fatal, finde ich. Also, dass wir uns jetzt wieder mit dem Kriegsgedanken auf eine völlig naive Weise, wie ich finde, in Deutschland auseinandersetzen. So, als wäre das möglich, dass man irgendetwas gewinnt durch Krieg.
Eines müssen Sie mir noch verraten. Die Überschrift der Doktorarbeit der Ich-Erzählerin lautet »Das Konzept der Seele in der Gegenwartsliteratur«. Was aber ist das eigentlich, die Seele?
Das kommt ja im Buch auch als Frage, als vorwurfsvolle Frage vor. Kann man denn überhaupt so einen Titel wählen und solche Wörter, solche großen Wörter wählen, die auch ein bisschen abstrakt sind, und müsste man die nicht eigentlich definieren? Und das ist natürlich auch ein bisschen der Gegensatz zwischen Wissenschaft und Literatur, der ja hier auch am Rande so eine kleine Rolle spielt. Also wie will ich eigentlich an die Welt herangehen? Will ich eigentlich die Wörter erstmal durchdefinieren? Will ich ihre wissenschaftliche Bedeutung lesen oder will ich darauf vertrauen, dass eigentlich viele Menschen die Begriffe kennen? Insofern kann ich den Begriff Seele gar nicht definieren, weil ich darauf vertraue, sie wissen genau, was er meint. Und wir beide wissen wahrscheinlich, haben einen gemeinsamen Kern oder einen Verständniskern, was dieses Wort bedeuten könnte. Das glaube ich schon, davon gehe ich aus. Ja.
Genau das Gleiche ist das mit der Liebe, oder?
Ja, das sind auch Begriffe, die eigentlich nicht dafür da sind, dass sie definiert werden müssen. Sie müssen erzählt werden. Also es muss sozusagen um diese Begriffe herum erzählt werden. Es müssen Erzählungen entstehen und dann wird man auch nie restlos verstehen, was sie sind, aber man wird sich ihnen annähern. Das ist einfach eine andere Art auch des Weltverständnisses, ja, zwischen Wissenschaft und Kunst.
Es ist fast so, als wenn Sie, jetzt greife ich mal hoch ins Regal, über Gott reden würden. Das macht man ja auch mit solchen Begriffen, oder?
Ja, genau. Da haben sich ja nun jahrhundertelang die vor allen Dingen Männer abgearbeitet, die wissen wollten oder definieren wollten und Begründung finden wollten für die Existenz oder für die Nicht-Existenz. Aber das sind, glaube ich, so Dinge, die haben stark mit Erfahrung zu tun und nicht mit äußerer Definition. Ich sage es jetzt mal so hoch, wenn man Gott begegnet ist, dann weiß man es. Man kann es nicht definieren oder man kann es nicht restlos erklären. Man kann es aber vielleicht beschreiben anderen und man kann es erzählen. Und ob die einem dann glauben, hängt mit der eigenen Erzählkraft zusammen und nicht mit der Existenz Gottes.
Und das Gleiche gilt wieder für die Liebe.
Ja, wahrscheinlich könnten wir jetzt noch viele Begriffe finden, wo das immer wieder zutrifft. Ja, genau.
Vielen Dank, Julia Schoch. Wild nach einem wilden Traum, Biografie einer Frau, so heißt ihr neues Buch. Ein Buch über die Liebe, in die es sich lohnt, sich zu verbeißen, schreibt Julia Schoch. Das ganze Leben nach ihr auszurichten, sich von ihr zugrunde richten zu lassen. Wenn man zurückblickt, ist die Liebe das Einzige, das wichtig war. Mehr als alles andere hat die Liebe dazu geführt, dass ich mein Leben als eine Geschichte wahrnehme. Sie ordnet die einzelnen Episoden darin an, lässt sie zu einer anschaulichen Landschaft werden. Zitat Ende. Es ist eine abenteuerliche, spannende Reise in diese Liebeslandschaft, in die Julia Schoch uns entführt und die unbedingt lesenswert ist. Das Buch Wild nach einem wilden Traum ist im DTV-Verlag erschienen. Es hat 175 Seiten, kostet 23 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, danke auch.